Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, der uns tröstet, wie ein seine Mutter tröstet, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ex Audi heißt der heutige Sonntag, liebe Gemeinde. Höre, so ruft der Beter des 27. Psalms. Zu Beginn des Gottesdienstes haben wir Verse daraus mitgebetet. Höre Gott, wie unterschiedlich diese kleine Bitte klingen kann, zuversichtlich, vertrauensvoll, auch verzweifelt oder fix und fertig, laut gerufen, geschrien womöglich oder geflüstert, vielleicht auch nur jämmerlich geschluchzt. Nicht von ungefähr betet die Christenheit in der Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten dieses biblische Gebet, das uns mit den Kindern Israels verbindet. Es schwankt auf eigenartige Weise hin und her zwischen Gewissheit und Zweifel, zwischen beinahe pausbäckig zuversichtlichem Glaubensmut. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? So beginnt das Gebet und dann später die leise, bange Bitte, verlass mich nicht. Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Es ist, als stünde diese Zeit im Kirchenjahr symbolisch für unseren christlichen Glauben. Das ist ein Glaube, der immer den Zweifel und die Schatten bei sich hat. Zwischen Anfechtung und Gewissheit, zwischen Mut und Verzagen. Ein Glaube, der stets darauf angewiesen bleibt, Gott, hilf meinem Unglauben. Vielleicht haben wir das selten so deutlich gespürt wie in diesen Wochen und Monaten des kompletten Ausnahmezustands zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Da ist die heimliche Furcht, wir könnten am Ende doch von Gott verlassen sein, nachdem Christus in den Himmel entschwunden ist. Und zugleich ist da die Gewissheit, dass Jesus seine Zusage halten wird, jetzt erst recht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ex Audi, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Bevor ein Mensch so rufen kann, muss bereits etwas anderes geschehen sein. Bevor ein Mensch nach Gott ruft, hat längst und zuallererst Gott seinerseits nach diesem Menschen gerufen. Adam, Mensch, wo bist du? So hat Gott den ersten Menschen gefragt. Und so fragt Gott bis heute immer neu uns alle, auch heute Morgen hier in der Zionskirche und überall da, von wo aus sie mitfeiern. Wo bist du, Mensch? Wo versteckst du dich gerade? Wo zeigst du dich mit dem, was du glaubst, mit dem, was dir wichtig ist, mit dem auch, wovor du Angst hast? Mit dem, was du nicht verstehst, mit dem, was du liebst und woran du dich freust, mit dem, woran du leidest und was dich quält und was dich wütend macht. Wo zeigst du dich mit dem, was du bist und was du kannst und was dich so einzigartig macht? So fragt und ruft Gott nach uns, jeden Tag. Kein Mensch, der auf dieser Erde lebt, ist ihm gleichgültig. Ihm liegt an seinen Geschöpfen, und zwar an jedem Einzelnen, auch an ihnen und an mir. Mensch, wo bist du? Gott will nicht nur wissen, wie es mir geht, wo ich mich gerade aufhalte, was mir so auf der Seele liegt. Er will etwas mit mir anfangen. Er fragt nach meiner Verantwortung und wartet auf eine Reaktion, auf mein Echo. Ein Echo auf den Ruf Gottes sind die Worte des 27. Psalms. Da weiß sich jemand von Gott gerufen und er oder sie ruft zurück. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich, Herr, dein Antlitz. Mir kommt eine unvergessliche Stunde aus meiner Studienzeit in Erinnerung. Es war in einem meiner ersten theologischen Semester. Ich hörte eine Vorlesung über die Psalmen. Und der Professor war ein Mann, der zu begeistern verstand, weil er selbst so durch und durch begeistert und erfüllt war von dem, was er uns Studierenden nahezubringen versuchte. Die Psalmen rezitierte er immer zuerst auf Hebräisch. So wollte er bei uns ein Gespür wecken für den poetischen Rhythmus dieser alten Gebete und Lieder. Und eines Tages gelangten wir an den 8. Vers des 27. Psalms. Mein Herz hält dir vor dein Wort, Gott. Ich sehe den Mann noch auf dem Katheter vor mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Das heißt beten, ihr Leute. Das schrie er förmlich in den Raum, sodass alles zusammenzuckte. Mein Herz hält dir, Gott, vor dein Wort. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist eine Definition, und zwar eine ungeheure Definition. Wenn das beten heißt, dann kann unser Beten wirklich Gott und damit die Welt bewegen. Ich habe das nie mehr vergessen. Die hebräische Sprache kennt ja tatsächlich kein spezielles Wort für Beten. Das ist hochinteressant. Was wir beten, kommt im Alten Testament vor, vielfach, aber immer in Umschreibungen. Davon gibt's nun allerdings eine ganze Menge. Rufen, bitten, heulen, fluchen, fragen, fordern, beschuldigen, hadern, suchen, klagen, schreien, seufzen, stammeln, vorwerfen, rechten, um nur einige zu nennen. Und dann diese ungeheuerliche Umschreibung aus dem 27. Psalm. Da steht für Beten: Mein Herz hält dir, Gott, vor dein Wort. Das ist ja einigermaßen kühn, als ob sich ein Mensch vor Gott aufbaut und ihn herausfordert. Ich entlasse dich nicht aus deiner Verantwortung, Gott. Ich nehme dich ernst als Herrn der Welt. Ich nagle dich fest auf das, was du selbst gesagt und verheißen hast. Ich halte dir vor, was du selbst versprochen hast. Ich erinnere dich, Gott, ich erinnere dich an deine eigenen Worte. Solches Beten hat eine eigene Kraft. Es geht anders als vieles unserer Gebete, vieles in unseren Gebeten, nicht von dem aus, was mir fehlt, nicht von dem, was ich erwarte, was ich gerne hätte, was ich mir wünsche, sondern es setzt an bei dem, was Gott selbst zugesagt hat und wirft es ihm geradezu vor die Füße. Ich halte dir vor, was du selbst gesagt hast, Gott. Wer so betet, muss doch gewiss sein, Gott nimmt mich ernst. Er wird mich hören, er wird mir geben, so viel ich brauche, weil er es selbst verheißen hat. Wer Gott bei seinem eigenen Wort nimmt, der muss keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Und wer mit Gottes Wort ernst macht, kann sich nicht damit zufrieden geben, wenn andere zu kurz kommen, wenn andere übersehen werden und zu wenig haben. Ob solches Beten, also Gott bei seiner eigenen Verheißung behaften, ob solches Beten uns durch diese ungewissen Zeiten bringen könnte, in denen wir ja auch immer wieder danach fragen, was hat das alles eigentlich mit Gott zu tun? Ob solches Beten: Gott, wir behaften dich bei deiner eigenen Güte. Ob das uns helfen wird, wache Sinne zu behalten, auch und gerade für all das, was gerade komplett aus den täglichen Schlagzeilen verdrängt ist und was deshalb ja nicht einfach weg ist. Der Theologe Karl Barth hat ganz am Ende seines theologischen Schaffens an einem kleinen Text geschrieben, den er das christliche Leben nannte. Und darin fragt er sich, unter welchen Leitbegriff, also unter welche Überschrift, könnte man eigentlich den christlichen Lebenswandel stellen? Und dann spielt er alle möglichen Begriffe durch, die da in Frage kämen. Freiheit zum Beispiel oder Buße, Entscheidung oder Glaube. oder Dankbarkeit oder Treue. All diese großen Worte könnte man sich vorstellen als Überschrift über ein christliches Leben. Aber dann entscheidet sich Karl Barth überraschenderweise für eine ganz andere Überschrift, nämlich Anrufung und Gebet. Das beschreibt ein christliches Leben im Kern. Im Gebet, so meint Karl Barth, hat das christliche Leben seinen Dreh- und Angelpunkt. Denn wenn wir beten, dann gehen wir davon aus, dass wir Wesen sind, die Gott hört, die er will als sein aktives Gegenüber und die er ernst nimmt, die er zu seinen Partnerinnen und Partnern bestimmt hat. Wir gehen also davon aus, dass wir nicht irgendein namenloses, höheres Wesen oben am Firmament dann und wann mit unserer Aufmerksamkeit bedienen, sondern wir glauben, dass da ein Gott ist, der sich selbst gezeigt hat mit seinem Angesicht in Jesus Christus und der uns nun ins Leben ruft als Personen, so dass wir nun auch unsererseits ihn anrufen können als lebendiges Gegenüber, als einen, der sich um uns sorgt, als Vater Jesu Christi, als unseren himmlischen Vater. Und Karl Barth geht noch weiter. Er schreibt, und jetzt zitiere ich einen Satz: In der Anrufung, im Gebet, hat die Gemeinde Anteil am Weltregiment Gottes. Wo der Mensch glaubt, gehorcht und betet, da findet nicht einfach nur eine menschliche Bewegung statt, sondern da bewegt sich, verborgen in dieser menschlichen Bewegung, der Finger, die Hand, das Zepter Gottes, der die Welt beherrscht. Ja, mehr noch, da bewegt sich Gottes Herz. Soweit Karl Barth. Wenn Sie also nachher beim Mittagessen Gott für seine Gaben danken, wenn Sie heute Abend im Bett Ihr Nachtgebet beten, wenn Sie zwischendurch im Alltag einen Stoßseufzer an Gott richten oder wenn wir uns gleich in diesem Gottesdienst in der Fürbitte an Gott wenden, immer dann haben wir Anteil am Weltregiment Gottes. Denn durch alles, was wir ihm sagen, auch durch den kleinsten Seufzer, lässt Gott, der die Welt in seinen Händen hat, sich bewegen. Gott lässt sich bewegen durch uns, weil er selbst es so will. Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, diese Zeit im Kirchenjahr, symbolisch für unser Leben als Christen, ein Leben zwischen Himmel und Erde, zwischen Verlassenheit und Begeisterung, zwischen Reich Gottes und der Kirche. Ex Audi, Herr, höre meine Stimme. Mir ist, als könnte ich die uralte Antwort Gottes hören, die Antwort, die er vor Urzeiten gab, dem Mose. Ich bin gewiss, so antwortet Gott auch auf unser Rufen heute. Hier bin ich, Mensch, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde für dich da sein, Mensch. Was immer gerade deine Freude oder deine Sorge oder deine Angst ist. Und darauf kannst du dich verlassen. Darin bleibe ich mir treu. Vielleicht haben wir diese Zusage der Treue Gottes selten so nötig gebraucht wie in diesen Zeiten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.